Unsere kleine Themenreihe Gottes Erfahrungen in der Wüste. Wir haben Mose im Zeichen des brennenden Dornbuschs betrachtet. Wir hatten vor einiger Zeit diese erste große Etappe von Mara nach Elim. Letzten Sonntag hatten wir dann Brot aus dem Himmel und heute Wasser aus dem Felsen. Im Blick auf die Wüstenwanderung Israels, das haben wir letztens gesehen, schreibt der Apostel Paulus in 1. Korinther 10, Vers 6, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen. Und in Vers 11, dies widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende, das Ziel der Zeitalter der Äonen gekommen ist. Also der Apostel Paulus sagt, was damals auf der Wüstenwanderung Israels geschah, ist als Vorbild für uns, die Glaubenden der neutestamentlichen Gemeinde, geschehen. Es ist geschrieben worden zu unserer Ermahnung. Es soll uns belehren, warnen, trösten, ermuntern und Hoffnung schenken. Der Weg Israels aus der Sklaverei in Ägypten durch die Wüste bis ins Land der Verheißung ist ein Modell für den Weg der neutestamentlichen Gemeinde. Was Israel hier erlebt hat, erleben auch wir in einer geistlich übertragenen Weise. Dieses dreistufige Modell, Ägypten, Wüste, verheißenes Land, steht als Bild für unseren Glaubensweg aus der Sklaverei, der Sünde und des Todes, durch die Wüste dieses Lebens, bis an das Ziel unserer himmlischen Berufung. Und so wollen wir einige Stationen mit Israel durch die Wüste ziehen und dabei etwas lernen für unseren eigenen, ganz persönlichen Weg durch die Wüste. Und dabei immer in diesem Spannungsfeld stehen, was so im Psalm 78, Vers 19 ausgedrückt wird. Dieser Psalm 78 beschäftigt sich mit dieser Wüstenwanderung Israels und deutet sie geistlich, wäre also auch mal eine Leseempfehlung für eure persönliche Bibellese, Psalm 78. Und dort heißt es im Psalm 78, Vers 19, sollte Gott imstande sein, uns in der Wüste einen Tisch zu bereiten? Das ist genau die spannende Frage. Wir wissen, Gott führt uns nicht immer nur über sonnige Höhen. Das geht nicht alles glatt, das ist nicht alles Sonnenschein, das sind nicht alles nur saftige Wiesen, sondern unser Weg hier durch diese Welt, auch als Glaubende, führt durch die Wüste. Das ist die Realität. Es ist die Wüste dieser Welt. Das verheißene Land ist das Ziel, aber der Weg heute führt durch die Wüste. Und das ändert sich auch nicht, wenn wir zu Jesus kommen, dann wird nicht mit einmal das hier schon das Paradies. Nein, wir sind unterwegs zum Ziel, zum Land der Verheißung, in sein Reich, wenn er kommt und wir bei ihm und mit ihm zusammen in seinem Reich leben, dienen und herrschen dürfen. Aber heute ist und bleibt unser Weg ein Weg durch die Wüste. Und da ist eben diese spannende Frage aus Psalm 78, Vers 19. Sollte Gott imstande sein, uns in der Wüste, auch in der Wüste, einen Tisch zu bereiten? Und das ist die wunderbare Erfahrung des Glaubens, dass wir eben äußerlich immer wieder in Wüstensituationen unseres Lebens stehen. In der Hitze des Tages, in der Kälte der Nacht, steinig, morastig, schwierig, Durst, Hunger, also Einschränkungen, Anfechtungen, das kennzeichnet den Weg durch die Wüste. Und dann diese Frage, sollte Gott imstande sein, uns in der Wüste einen Tisch zu bereiten? Und die Antwort ist ja, ja, genau das tut Gott. Er bereitet uns immer wieder einen Tisch in der Wüste, schenkt uns immer wieder die Erfahrung seiner Nähe, seiner Kraft, seines Durchtragens, sodass wir auch in der Wüste von ihm satt und erfüllt werden. Das ist das Wunder und das erkennen wir eben auch als Modell an der Wüstenwanderung Israels. 2. Mose 15 hatten wir diese erste Etappe von Mara nach Elim, von dem Ort der Bitterkeit hin zu dieser wunderbaren Oase. Dann 2. Mose 16 hatten wir miteinander die Erfahrung, die dann mit einmal Brot vom Himmel dem Volk von Gott her schenkt. Und jetzt sind wir in 2. Mose 17 und ich lese Vers 1. Die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf, nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Rephidim. Israel brach aus der Wüste Sin auf und lagerte sich in Rephidim. Und wir wissen, in der Bibel haben die Namensbedeutungen immer auch eine tiefe symbolische Aussage. Sin, die Wüste Sin. Sin bedeutet übersetzt Morast, Schlamm, Kot, Sumpf. Das hatten wir letzte Mal miteinander betrachtet. Und Rephidim bedeutet übersetzt Lagerplätze, Ruhepunkte. Und da klingt doch diese Etappe von der Wüste Sin aufbrechen nach Rephidim, das klingt doch jetzt erstmal gut. Israel brach aus dem Morast, aus dem Schlamm, aus dem Kot und Sumpf der Wüste Sin auf, um einen Lagerplatz, einen Ruheplatz zu erreichen. Und wieder muss das Volk aufbrechen, um die nächste Etappe auf dem Weg in das Land der Verheißung zu erreichen. Und das 4. Buch Mose macht dieses Thema der Aufbrüche und Stationen durch die Wüste zu seinem Hauptthema. Und es ist gar nicht so einfach, immer wieder neu aufzubrechen, ohne zu wissen, was uns auf der nächsten Etappe unseres Weges erwartet. Aber dieses immer wieder neu aufbrechen ist ein Hauptmerkmal unseres Weges durch die Wüste dieser Welt bis zu dem Moment, wo auch wir unser Land der Verheißung erreichen, die himmlische Heimat im Vaterhaus Gottes, wo Jesus uns eine Wohnung bereitet hat. Und bis dahin gehören die Aufbrüche und verschiedenen Stationen zu unserem Weg durch die Wüste. Und diese Stationen können sehr unterschiedlich sein. Da müssen wir durch ein Mara, einen Ort der Bitterkeit, um die Oase Elim zu erreichen. Da müssen wir durch eine Wüste Sin, durch Morast und Sumpf, um in Rephidim einen Ruheplatz zu finden. Und jede dieser Etappen ist nur vorläufig, nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum Ziel. Wir müssen hier auf dieser Erde immer wieder neu aufbrechen, bis zu diesem letzten Aufbruch unseres Lebens, der uns in die Gegenwart unseres Herrn führt, sei es im Sterben oder bei der Entrückung. Und auf diesen letzten Aufbruch unseres Lebens leben wir hin. Das ist das letzte Mal, dass wir dann auf diesem Weg durch die Wüste aufbrechen. Im Sterben oder in der Entrückung, je nachdem. Um dann diese letzte Etappe zu Jesus hin zu machen. Auf diesen letzten Aufbruch leben wir hin. Und wir lesen über dieses Aufbrechen in unserem Text hier etwas Erstaunliches. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Der Aufbruch Israels erfolgte nach ihrer Aufbruchsordnung. Wörtlich müsste man übersetzen, nach ihren Aufbrüchen. Also dieser eine große Aufbruch bestand eigentlich aus vielen kleinen einzelnen Aufbrüchen. Israel war zu einem großen Volk geworden. Beim Auszug aus Ägypten lesen wir 600.000 Mann ohne Frauen und Kinder. Und dazu kam noch sehr viel Vieh. Da war der Aufbruch keine Kleinigkeit, wenn nicht alles im Chaos enden sollte. Da konnte nicht jeder aufbrechen, wie er wollte. Da konnte nicht jeder den Zeitpunkt seines Aufbruchs selbst bestimmen und sagen, jetzt will ich los. Sondern da brauchte es eine Aufbruchsordnung, eine Reihenfolge der Aufbrüche der einzelnen Stämme Israels. Der Aufbruch Israels bestand also aus einer Vielzahl von Aufbrüchen, einer geordneten Reihenfolge von Aufbrüchen. Gott schenkt seinem Volk eine Aufbruchsordnung und bestimmte so, wann welcher Stamm Israels aufbrechen durfte. Wir lesen von dieser Lager- und Aufbruchsordnung Gottes in 4. Mose Kapitel 2 und Kapitel 10. Die 12 Stämme Israels wurden in 4 Abteilungen zu je 3 Stämmen aufgeteilt, jeweils unter der Führung eines Stammes. Sie lagerten nach den 4 Himmelsrichtungen geordnet um das Heiligtum, die Stiftshütte, herum und brachen auch in dieser Ordnung auf. Ausdrücklich lesen wir, Juda als führender Stamm mit 2 weiteren Stämmen, sie sollten zuerst aufbrechen. Ja, 4. Mose 2, 9 steht richtig, Juda und diese beiden anderen Stämme sollten zuerst aufbrechen. Dann Ruben mit 2 weiteren Stämmen, sie sollten ausdrücklich als zweite aufbrechen. Dann sollte das Zelt der Begegnung aufbrechen, die Leviten in der Mitte des Lagers. Dann Ephraim und 2 weitere Stämme sollten als dritte aufbrechen. Und der Stamm Dan als führender Stamm mit 2 weiteren, sie sollten, ausdrücklich benannt, zuletzt aufbrechen. Das könnt ihr alles in 4. Mose Kapitel 2 nachlesen. Gott ordnet die Reihenfolge des Aufbruchs, also ganz präzise. Da gibt es ein zuerst und ein zuletzt. Und dazwischen gibt es zweite und dritte. Und das ist ein wunderbares Modell für Gottes heilsgeschichtliches Handeln. Auch die Heilsgeschichte Gottes besteht aus einer Vielzahl von Aufbrüchen zu Gott. Einer von Gott geordneten Reihenfolge von Aufbrüchen. Wir lesen in 1. Korinther 15, die Verse 22 bis 24. Denn wie in Adam alle sterben, ausnahmslos, genauso werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, ausnahmslos. Und jetzt kommt diese heilsgeschichtliche Aufbruchsordnung, Vers 23. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Wörtlich steht hier im Griechischen ein militärischer Begriff, der meint jeder in seiner eigenen Abteilung. Der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Das Ziel der Heilsgeschichte Gottes lautet, in Christus werden alle lebendig gemacht werden. Doch auch hier werden eben nicht alle gleichzeitig aufbrechen, sondern gilt jeder in seiner eigenen Ordnung, in seiner eigenen Abteilung. Wie beim Aufbruch Israels in der Wüste. Und auch hier in 1. Korinther 15 werden nicht alle Unterabteilungen genannt, sondern das Ganze wird heilsgeschichtlich in 3 Hauptetappen zusammengefasst. Der Erstling Christus, sodann die, welche dem Christus gehören bei seiner Ankunft. Das ist die Gemeinde. Und dann das Ende, wenn er das Reich dem Vater übergibt. Und das war genau auch die Erkenntnis und das große Thema dieses ersten Apostelkonzils, das in Jerusalem stattgefunden hat. Wir lesen davon in Apostelgeschichte 15. Und ausgerechnet der viel gescholtene Jakobus ist es, dem Gott schenkt, auszusprechen und klar zu benennen und zu erkennen, wie das im Heilsplan Gottes ablaufen soll. Wir lesen in Apostelgeschichte 15 ab Vers 14, Simon Petrus hat erzählt, wie Gott zuerst, da haben wir es wieder, zuerst darauf gesehen hat, aus den Nationen ein Volk zu nehmen für seine Gemeinde. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, Israel, die verfallen ist, ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten. Und dann ist immer noch nicht Schluss. Vers 17, damit, das Ziel, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Also Jakobus wird es hier geschenkt, das nacheinander im heilsgeschichtlichen Handeln Gottes auf den Punkt zu bringen. Zuerst, heute, in unserer Zeit, geht es in der Heilsgeschichte Gottes um die Gemeinde aus allen Nationen. Nach diesem kommt Israel wieder an die Reihe. Wird Gott Israel, sein Volk, die Hütte Davids wiederherstellen, vollständig? Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen. Und wie beim Aufbruch Israels durch die Wüste wird dieses Nacheinander im heilsgeschichtlichen Ablauf auch hier nur summarisch beschrieben. Die Gemeinde, Israel, die übrigen der Menschen. Nach Epheser Kapitel 3, Vers 2 fortfolgende gibt es eine Verwaltung der Gnade Gottes. Verwaltung, da steht im Griechischen dieser Begriff Oikonomia. Das heißt eigentlich ein Haushaltsplan. Und in einem Haushaltsplan wird genau festgelegt, wann wem welche Gelder zufließen. Und in diesem Heilshaushaltsplan Gottes, in diesem Haushaltsplan der Gnade Gottes, da hat Gott festgelegt, wann wem welche Gnade von ihm aus zufließt. Diese Verwaltung, diese Ökonomie der Gnade Gottes besteht also darin, dass sich die Gnade Gottes nacheinander in verschiedenen Heilsabteilungen entfaltet. In der Heilsgeschichte Gottes handelt Gott nicht an allen gleichzeitig, ganz wichtig, nicht an allen gleichzeitig, sondern nacheinander, an jedem in seiner eigenen Heilsabteilung. Und dieses Nacheinander entspricht der göttlichen Heilsordnung, so wie die Aufbrüche der Stämme Israels der göttlichen Aufbruchsordnung entsprachen. Also ein wunderbares Modell, um das Heilshandeln Gottes im Verlauf seiner Heilsgeschichte besser zu verstehen. Und auf diesem Hintergrund lässt sich auch die Erwählung Gottes verstehen, die uns ja oft so solche Probleme in unserem Denken macht. Auch hier bei dem Erwählungshandeln Gottes gibt es erste und letzte, zweite und dritte, wie bei den Stämmen Israels. Und zum Abschluss der Aufbruchsordnung Gottes lesen wir dann noch von einer ganz besonderen Begebenheit, 4. Mose 10, Vers 28. Da wird dann der Abschluss gebracht, das war die Aufbruchsordnung der Söhne Israel, so brachen sie auf. Und jetzt in Vers 29 eine ganz kleine, aber liebliche Begebenheit. Und Mose sagte zu Hobab, dem Sohn Reguels, des Midianiters, des Schwiegervaters Mose. Wir brechen auf zu dem Ort, von dem der Herr gesagt hat, ich will ihn euch geben. Komm mit uns. Zum Abschluss der Aufbruchsordnung des Volkes Gottes lesen wir von Hobab, dem Schwager Moses, einem Midianiter, der nicht zu Israel, nicht zum Volk Gottes gehört. Und ihm wird das große Verheißungsziel des Volkes Gottes hier von Mose vor Augen gestellt. Ich höre das förmlich, wie fröhlich Mose das sagt. Wir brechen auf zu dem Ort, von dem der Herr gesagt hat, ich will ihn euch geben. Wir brechen auf in dieses Land der Verheißung, das Gott uns schenkt. Und dann folgt unvermittelt diese Einladung. Komm mit uns. Komm mit uns. Wir wissen nicht, wie Hobab sich damals entschieden hat. Das wird einfach nicht berichtet. Wir hören, komm mit uns. Und dann bricht das ab. Dann bleibt diese Einladung offen. Die steht einfach im Raum. Und das finde ich so faszinierend an der Bibel, dass selbst da, wo sie abbricht und aufhört, sie eigentlich weitermacht. Nämlich weitermacht hier und heute, unter uns. Denn auch wir sind unterwegs in dieses Land der Verheißung und auch wir wollen Menschen einladen und ihnen sagen, wir sind unterwegs in das Land, das Gott uns schenken will. Und auch wir dürfen diese Einladung herausrufen. Komm mit uns. Komm mit uns. Lass dich einladen. Lass dich mitnehmen. Komm mit uns in das Land, das Gott uns verheißen hat. Und ich weiß nicht, ob vielleicht jemand auch heute Morgen unter uns ist, der noch nicht diesen letzten Absprung, diese letzte Entscheidung für sich persönlich getroffen hat. Und gerade dir gilt heute Morgen diese Einladung. Komm mit uns. Schließ dich an. Nimm Jesus in dein Leben auf. Folge Jesus nach. Und komm mit uns in dieses Land der Verheißung Gottes. Wir lesen dann weiter in 2. Mose 17. Sie lagerten sich in Rephidim, aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk. Da geriet das Volk mit Mose in Streit. Und sie sagten, gib uns Wasser, damit wir zu trinken haben. Da schrie Mose zum Herrn und sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Noch ein wenig und sie steinigen mich. Und der Herr antwortete Mose, geh dem Volk voran und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir. Auch deinen Stab nimm in deine Hand und geh hin. Siehe, ich will dort vor dich auf den Felsen am Horeb treten. Und dann sollst du auf den Felsen schlagen. Und es wird Wasser aus ihm hervorströmen, sodass das Volk zu trinken hat. Und Mose machte es so vor den Augen der Ältesten Israels. Ein Felsen, auf dem Gott steht, wird geschlagen. Und aus dem geschlagenen Felsen strömt Wasser hervor. Was für eine wunderbare Christus-Offenbarung. Paulus greift das in 1. Korinther 10, Vers 4 auf und schreibt, alle dort in der Wüste tranken denselben geistlichen Trank, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Dieser Fels aber war der Christus. Also Paulus erklärt dieses Wunder nicht natürlich, wie manche Theologen, die dann, das kann man in den Kommentaren nachlesen, auf die Wassereinlagerungen in den Felshöhlen hinweisen, die durch das Zerschlagen der äußeren Steinschicht dann austreten konnten. Nein, Paulus deutet dieses Wunder geistlich. Er sagt, der Fels aber war der Christus. Damit will Paulus nicht sagen, dass Christus sich in einen Felsen verwandelt hat, sondern dass Christi Wirken sich unmittelbar mit diesem Felsen verbunden hat. Und Christus selbst es war, der durch diesen Felsen sein Volk getränkt hat. Symbolisch verkörpert sich Christus in diesem Felsen. Wenn das der geistliche Schlüssel zu diesem Geschehen ist, was kann das Schlagen dieses Felsens dann anderes bedeuten als einen prophetischen Hinweis auf das Kreuz Christi? Wieder einmal hat Gott ein Geschehen des Alten Testamentes als Suchbild, ein Suchbild seines Sohnes hier hineingelegt. Und für mich ist es immer wunderbar zu entdecken, wie Christus im Alten Testament an so vielen Stellen bereits prophezeit und von Gott liebevoll als Suchbild hineingelegt worden ist. Und wir dürfen beim Lesen des Alten Testamentes überall Christus entdecken. Selbst hier in dem geschlagenen Felsen, sagt Paulus, da hat Gott Christus hineingelegt. Der Fels war der Christus. Wie aus dem geschlagenen Felsen Wasser hervorströmte, sodass alle trinken konnten, so strömt aus dem Kreuz Christi das Wasser des Lebens für alle seine Geschöpfe. Und die Auswirkung dieses Stromes beschreibt Johannes in Offenbarung 22, Vers 1. Er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes, des Gekreuzigten. Wir können uns das gar nicht bewusst genug machen, wie aus dem Kreuz dieser Strom von Wasser des Lebens entspringt und hineinfließt in die ganze Schöpfung, um jeden Durst zu stillen mit diesem Wasser des Lebens. Der geschlagene Fels ist der Christus. Der geschlagene Fels hat uns aber auch für unser persönliches Leben viel zu sagen. Wie heißt es in einem alten Sprichwort, wenn der Pastor in die Mühle kommt, dann bekommt die Gemeinde Öl. Und so ist es auch hier. Sind nicht auch wir manchmal wie so ein geschlagener Fels? Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 8, wir sind, und damit meint er alle, die mit Jesus unterwegs sind, alle Kinder Gottes, wir sind allenthalben bedrängt, Wüste, aber nicht eingeengt, Tisch in der Wüste. Wir sehen keinen Ausweg, Wüste, aber wir sind nicht ohne Ausweg, Tisch in der Wüste. Wir sind verfolgt, aber nicht verlassen. Wir sind niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Und jetzt fasst er diese beiden Erfahrungen ganz wunderbar zusammen. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib umher, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Also gerade dann, wenn wir das Sterben Jesu an unserem Leib ganz konkret, ganz spürbar erfahren, dann wird auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werden. Es besteht ein geistlicher Zusammenhang in unserem Leben zwischen dem Sterben Jesu und dem Leben Jesu. Wenn der geistliche Fels geschlagen wird, dann strömt geistlicher Trank daraus hervor. So war es bei unserem Herrn und so ist es auch in unserem Leben. Manche Prügel, die wir beziehen, dürfen wir mal in diesem Zusammenhang ganz neu bewerten. Fast 40 Jahre später gibt es zu diesem geschlagenen Felsen noch ein ganz ähnliches Geschehen. Wir lesen davon in 4. Mose 20, ab Vers 5. Fast 40 Jahre später, so ganz am Ende, wieder fehlt Wasser und wieder murrt das Volk. Immer dasselbe. Und wir lesen Vers 6, Mose und Aaron gingen von der Versammlung fort zum Eingang des Zeltes der Begegnung und fielen auf ihr Angesicht nieder und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Sie haben das nicht ausgehalten, diese ganze Murrerei und diese ganze Anforderung, in der sie da standen. Und sie gehen zum Herrn und suchen den Herrn, so wie wir das auch immer wieder tun sollen. Immer wieder bleibt uns nur dieser eine Weg, auch in den Situationen unseres Lebens, zum Herrn zu kommen. Und dann dürfen sie erleben, die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Und der Herr redete zu Mose und sprach, nimm den Stab und versammle die Gemeinde, du und dein Bruder Aaron, und redet vor ihren Augen zu dem Felsen. Dann wird er sein Wasser geben. Und du wirst ihnen Wasser aus dem Felsen hervorbringen. Und Mose und Aaron versammelten die Versammlung vor dem Felsen. Und Mose sagte zu ihnen, ach, was kann ich ihm nachfühlen? Hört doch, ihr Widerspenstigen, werden wir für euch Wasser aus diesem Felsen hervorbringen? Und Mose erhob seine Hand, ganz noch im Zorn über dieses permanente Murren und Nörgeln des Volkes, hebt er seinen Stab und schlug den Felsen mit seinem Stab zweimal. Da kam viel Wasser heraus und die Gemeinde trank und ihr Vieh. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Auch hier gilt wieder 1. Korinther 10, Vers 4. Der Fels aber war der Christus. Doch während Mose beim ersten Mal den Felsen schlagen sollte, sagt Gott diesmal, dass er zu dem Felsen reden soll. Und damit einhergeht eine zweite Beobachtung. In 2. Mose 17, Vers 6, dieser ersten Felsbegegnung, und 4. Mose 20, Vers 8, beim zweiten Mal, steht im hebräischen Grundtext der Bibel an diesen Stellen jeweils ein anderes Wort für Felsen. In 2. Mose 17, Vers 6, beim ersten Mal, steht hier im Hebräischen zur, das heißt ganz schlicht Fels. Und bei der zweiten Begebenheit in 4. Mose 20, Vers 8 steht hier Sela. Und Sela heißt erhöhter, hochragender Fels. Wir kennen dieses Wort aus den Psalmen, wo es auch immer wieder als Pausenwort benutzt wird, um dem Sänger mit diesem Sela einen Moment des Innehaltens zu gewähren, zu sagen, und jetzt schau empor zu Gott. Ganz bewusst, Sela, empor. Und das steht hier beim zweiten Mal. Da geht es also nicht nur um den Felsen, sondern es geht um den erhöhten, um den hochragenden Felsen. Das soll mit diesem Wort ausgedrückt werden. Daraus folgt. In 2. Mose 17, Vers 6, zur Fels, geht es um den erniedrigten Christus. Das Schlagen des Felsens steht für die Kreuzigung Jesu. Der Fels muss erst geschlagen werden, bevor er Wasser gibt. Und so musste Christus erst gekreuzigt werden, um Leben für alle hervorzubringen. In 4. Mose 20, Vers 8, beim zweiten Mal, bei dem Begriff Sela, erhöhter Fels, geht es um den erhöhten Christus nach Himmelfahrt und Pfingsten. Zu ihm hätte Israel reden sollen, indem es seine Sünde bekennt und ihn als seinen Messias annimmt. Und stattdessen wird auch der erhöhte Christus durch Israel geschlagen, das heißt verworfen und verfolgt. Und ausdrücklich betont unser Text, Mose schlägt den Felsen sogar zweimal. Und was das bedeutet, sehen wir dann im Ablauf der Apostelgeschichte. Dieses zweifache Schlagen des erhöhten Christus erfüllt sich in der zweifachen Verwerfung Jesu einmal durch die Juden im Land Israel seit Pfingsten, die Inhaftierung der Apostel, die Hinrichtung des Jakobus, die Steinigung des Stephanus. Und zweitens, das zweite Schlagen dann durch die Juden in der Zerstreuung, in der Diaspora. Das hat ständig Paulus und seine Mitarbeiter erlebt. Wie also auch den Juden, die weit zerstreut lebten im Reich, er immer wieder das Evangelium von Jesus brachte und immer wieder Verfolgung und Ablehnung erleben musste. Also, zweimal wird dieser erhöhte Felsen geschlagen. Einmal im Land Israel und einmal in der Diaspora. Und wurde Karfreitag Christus selbst als Person geschlagen, so wird jetzt dieser erhöhte Christus in den Seinen geschlagen. Nicht umsonst sagt der Herr zu Paulus vor Damaskus, was verfolgst du? Mich. Mich. Und damit sagt Jesus, alles, was einem meiner Kinder widerfährt, allem, was jeder Person, die Glied ist an meinem Leib, passiert, das passiert mir. Die Bibel sagt, wir sind durch den Heiligen Geist Glieder seines Leibes. Wenn du mir einen Schlag gibst, irgendwohin, auf die linke Backe, dann empfindet der ganze Körper den Schmerz. Und deshalb sagt Jesus das. Was immer jeden Einzelnen von uns betrifft, das nimmt er ganz persönlich. Da sagt er, das passiert nicht nur dir, das passiert auch mir. Und darum gilt in der Verfolgung nicht, was verfolgt ihr meine Gemeinde, sondern was verfolgst du mich? Und ich finde es ganz wunderbar, dass wir das wissen dürfen, auch für die Erfahrungen unseres Lebens. Alles, was uns betrifft, betrifft auch ihn. Das nimmt er ganz persönlich. Und umgekehrt gilt auch, alles, was ihm widerfahren wird, auch in all den Zeiten, die kommen, das widerfährt auch uns, denn wir gehören für Zeit und Ewigkeit mit ihm zusammen, in einem Körper. Das eigentlich Wunderbare kommt jetzt aber eigentlich erst in unserem Text. Ich weiß nicht, wie euch das gegangen wäre. Jetzt hat ja Mose zu dem Felsen reden sollen. Aber er schlägt ihn. Was hättet ihr jetzt erwartet? Was passiert? Nichts. Also ich hätte erwartet, jetzt passiert nichts. Du hast nicht gehorcht, hast du falsch gemacht, also funktioniert es nicht. Da kommt nichts Wasser. Und was lesen wir? Trotz des ungehorsamen Schlagens in 4. Mose 20,8 bringt der Felsen dennoch Wasser hervor. Und es wird richtig beschrieben, eine Fülle an Wasser. Trotz des ungehorsamen Schlagens bringt der Felsen dennoch Wasser hervor. Wir sehen, äußerer Segen und Erfolg sind noch kein Beweis für den persönlichen Gehorsam des Diener Gottes. Was Gott hier tut, tut er nicht wegen, sondern trotz seiner Diener. Gott handelt in seiner Gnade souverän. Selbst aus dem Ungehorsam seiner Leute kann er noch Segen hervorströmen lassen. Und auch darin ist das Geschehen ein Modell für Gottes Heilsgeschichte. So wird auch heilsgeschichtlich durch den Ungehorsam Israels den Nationen das Heil zuteil. So beschreibt es Paulus in Römer 11. Er sagt, wenn schon durch den Ungehorsam Israels den Nationen so reich und weit das Heil zuteil geworden ist, dass wir jetzt das Evangelium haben dürfen, Wie viel mehr wird erst Heil und Segen am Ende der Zeit entstehen, wenn auch das Volk Israel wiederhergestellt sein wird im Glauben an seinen Messias. Aber dass der Ungehorsam Israels, die Verstockung Israels, so einen Segen bewirkt hat, wisst ihr, warum wir hier heute sitzen? Wegen des Ungehorsams Israels. Wir haben Teil an diesem Wasser, was trotzdem aus diesem Felsen gequollen ist, und zwar so weit, so mächtig. Was für Wasserströme des Lebens sind seitdem in die ganze Welt geflossen, trotz, ja fast ist man versucht zu sagen, gerade wegen des Ungehorsams. Also Gott segnet trotz des Ungehorsams seiner Diener. Aber er lässt seinen Leuten diesen Ungehorsam auch nicht durchgehen. Denn es geht hier nicht um ein kleines Missverständnis, sondern um eine Fehlentwicklung des Herzens. Mose sagt, werden wir nicht für euch Wasser aus dem Felsen hervorbringen? Das heißt, Mose nimmt für sich in Anspruch, was Gott allein zusteht. Gott allein ist der Handelnde und deshalb gebührt auch Gott allein die Ehre. Und das vergisst Mose in seinem Zorn. Er schreibt sich die Ehre der Ursächlichkeit zu. Und deshalb hört er auch nicht mehr so genau auf Gottes Wort, sondern er macht es einfach so wie letztes Mal. Letztes Mal war es doch auch so und letztes Mal hat es doch auch so geklappt. Er handelt aus dem reichen Schatz seiner Erfahrung. Wie immer. Aber er handelt autonom, eigenmächtig. Und Gott macht's eben nicht immer auf dieselbe Weise. Und die Konsequenz ist hart. Weil ihr mir nicht geglaubt habt, mich vor den Augen der Söhne Israel zu heiligen, darum sollt ihr diese Versammlung nicht in das Land bringen. Wieso hat Mose Gott nicht geglaubt? Weil er ihm nicht gehorcht hat. Zum Glauben gehört immer auch der Gehorsam. Wir können nicht vom Glauben sprechen, ohne auch gehorsam dem Wort des Herrn zu sein. Und wieso hat Mose Gott nicht vor den Augen des Volkes geheiligt? Na, zum einen, weil er von dem Gehorsam gegen Gottes Wort eigenmächtig abgewichen ist. Zum anderen aber, weil er sich und nicht Gott die Ehre der Ursächlichkeit zugeschrieben hat. Das ist eine harte Lektion, aber es zeigt die Heiligkeit des Herrn. Gott will, dass wir sein Wort ernst nehmen, wirklich ernst nehmen. Dadurch heiligen wir ihn vor den Augen der Menschen und der Engel. Und es gibt viele Dinge im Raum der Gemeinde und in unserem persönlichen Leben, wo wir uns einmal fragen sollten, ob wir hier nicht eigenmächtig vom Wort Gottes abweichen. Gott nicht gehorsam sind, sondern so eine Schlaufe daneben laufen und uns an diese Schlaufe auch schon völlig gewöhnt haben. Aber wir gehen nicht in der Spur des Gehorsams. Eigenmächtig, eigenmächtiges Leben verunehrt Gott. Und es bleibt ein Wunder der Gnade Gottes, dass trotz des Ungehorsams des Menschen dennoch Wasser des Lebens aus dem Felsen hervorquillt. So ist Gott. Ich glaube, wenn Gott so nicht wäre, dann wäre es in unserem Leben ausgesprochen trocken. Aber so ist Gott. Aber auch hier müssen wir festhalten, Gott lässt das seinen Leuten nicht einfach so durchgehen. Es folgt auch Gericht. Beides müssen wir festhalten, Gottes Gnade und Gottes Gericht. Und mir hat das für Mose immer unheimlich leid getan. Ja, sich so abgequält mit dem Volk und dann einmal daneben gehauen, im wahrsten Sinne des Wortes, oder zweimal daneben gehauen. Und dann war er raus. Dann durfte er das Volk nicht mehr ins Land der Verheißung führen. Bis mir dann klar wurde, die Geschichte des Mose endet ja nicht auf dem Berg Nebo mit diesem wehmütigen letzten Blick ins verheißene Land, sondern wir finden Mose später wieder auf dem Berg der Verklärung, im Gespräch mit unserem Herrn, Matthäus 17, Vers 3. Und dort besprechen Mose und Elia mit Jesus seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Also Mose ist mit dabei, wenn Jesus in ein viel größeres Land der Verheißung hineinführt. Der Berg Nebo bedeutet für Mose nicht das Ende. Und das Eigentliche dieses schmerzvollen Geschehens liegt in seiner tiefen symbolischen Bedeutung. Mose ist der Repräsentant des Gesetzes. Und die Botschaft, die hier verborgen ist, lautet: Mose als Vertreter des Gesetzes konnte das Volk nicht in das verheißene Land bringen. Das konnte nur der nach ihm kommende, der Jeschua, Josua, Jesus. Der eine Fehltritt des Mose reichte aus, um ihn nach dem Gesetz vom Einzug in das verheißene Land auszuschließen. Das Gesetz lässt uns die Verheißung immer nur von ferne schauen, aber kann uns nicht in das Heil Gottes hineinbringen. Wann immer wir durch das Halten von Geboten, durch religiöse Leistungen, durch frommes, gutes, schönes, fantastisches, edles Leben versuchen wollen, diese Verheißung Gottes zu erlangen und vor Gott zu punkten und gut dazustehen, werden wir immer wieder scheitern. Einmal daneben hauen reicht schon. Dann können wir vor diesem heiligen Gott nicht mehr erscheinen. Wenn ich Angeklagte all die Jahre vor mir hatte und die waren wegen einer Straftat angeklagt, dann hat sie auch nicht gerettet, dass sie sagten, aber das habe ich davor noch nie gemacht. Ja, das hat dann aufs Strafmaß vielleicht eine Auswirkung. Aber ansonsten, eine Gesetzesübertretung reicht und dann folgt die Konsequenz. Darum können wir auf dieser Ebene vor Gott nie bestehen. Deshalb brauchen wir Josua, Jesus, der uns in dieses Land der Verheißung bringt, weil er für uns am Kreuz alle offenen Rechnungen bezahlt hat. Und das ist die tiefe Botschaft auch dieser so schmerzlichen Situation, dass Mose das Volk nicht in das Land der Verheißung bringt. Also eigentlich auch wieder pures Evangelium. Gott macht uns klar, das kann niemals auf dieser Ebene geschehen, sondern immer nur auf der Ebene der Gnade, durch meinen Sohn. Also wir sehen, Gott führt uns durch Gericht und Gnade, uns und seine ganze Schöpfung. Beides müssen wir festhalten. Gericht und Gnade. Aber das letzte Wort hat immer seine Gnade. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für den Reichtum deines Wortes und wie alles in deinem Wort immer wieder auf Jesus hinführt und hinweist. Herr, danke, dass du uns deinen Sohn gesandt hast und dass dein Sohn am Kreuz für uns das Gericht getragen hat, dass dein Sohn am Kreuz jede offene Rechnung unseres Lebens bezahlt hat und dass wir dir jetzt nahen dürfen und in dieses verheißene Land einziehen dürfen, weil dein Sohn uns diesen Weg frei gemacht hat. Danke, Herr. Und wenn wir jetzt noch unterwegs sind durch die Wüste, dann lass uns das immer wieder festhalten, dass du ein Gott bist, der auch in der Wüste einen Tisch zu bereiten vermag, der uns auch in den Wüstensituationen unseres Lebens immer wieder trägt und hilft und durchbringt, Herr. Und dafür danken wir dir und wir danken dir, dass wir in deiner ganzen Geschichte sehen, wie das alles bei dir eine Ordnung, einen Ablauf, eine Reihenfolge hat und doch hineinführt in dein volles, umfassendes Heil. Und da dürfen wir heute schon Aufgebrochene sein, die heute schon unterwegs sein dürfen mit dir Und wir danken dir in diesen stürmischen Tagen, dass wir mit dir durch diese Zeit gehen dürfen und unser Leben geborgen ist in dir. Und Herr, wir gehen hin auf diesen letzten Aufbruch unseres Lebens, wenn du uns zu dir nimmst. Herr, und darauf freuen wir uns, darauf warten wir. Wir loben deinen Namen, Herr, und bitten dich, dass du uns bis dahin Menschen sein lässt, die nicht eigenmächtig ihre eigene Spur suchen, sondern ganz genau hinhören, was du von uns möchtest und dir folgen. Das schenke uns allen, dass wir dich ehren. Ehren durch Vertrauen und Gehorsam. Danke. Amen.